Demut. Wir wollen die Texte der Heiligen Messe von diesem Dienstag in der ersten Passionswoche kurz betrachten, damit wir es verstehen, die gute Vergöttlichung von der schlechten Vergöttlichung zu unterscheiden. Wir werden über die Demut sprechen, denn sie ist die Tugend, die uns gleichzeitig zur Erkenntnis der eigenen Armseligkeit wie der eigenen Größe verhilft. Unsere Armseligkeit ist offenkundig genug. Ich denke jetzt nicht an unsere natürlichen Grenzen und an die großartigen Träume, die der Mensch nie wird verwirklichen können, nicht zuletzt deshalb, weil eines Menschen Zeit so kurz bemessen ist. Ich denke an unser verkehrtes Tun, an die Stürze und Irrtümer, die wir vermeiden könnten und doch nicht vermeiden. Immer wieder spüren wir unsere eigene Unzulänglichkeit. Aber es gibt Zeiten, in denen diese vielfältigen Erfahrungen wie gebündelt vor unserem Blick erscheinen. Und dann erkennen wir ganz deutlich, wie bedürftig wir sind. Was sollen wir tun? Expecta Dominum, sagt uns die Kirche, hoffe auf den Herrn, lebe aus der Hoffnung, liebend und glaubend. Virilite ade, sei stark. Was macht es aus, dass wir Geschöpfe aus Lehm sind, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott gesetzt haben? Auch wenn die Seele einmal einen Sturz tut, einen Rückfall erfährt, unausweichlich ist dies aber nicht, können wir wie im Alltagsleben reagieren, wenn es um die körperliche Gesundheit geht. Wir wenden ein Heilmittel an und beginnen von Neuem. Habt ihr nie gesehen, wie sorgfältig man in einer Familie mit einem wertvollen, zerbrechlichen Stück, einer Porzellanvase zum Beispiel, umgeht, damit sie ja nicht zerbricht? Eines Tages stößt sie das Kind beim Spielen um und das kostbare Andenken geht in Scherben. Es gibt Ärger, aber der Schaden wird geheilt, die Scherben werden gesammelt und sorgfältig zusammengesetzt. Das kostbare Stück ist wieder ganz, so schön wie früher. Wenn es sich aber um ein Tongeschirr, um billige Töpferware handelt, dann genügt es, die Teile mit ein paar eisernen Klammern zusammenzuhalten und das an sich billige Geschirr bekommt, so zusammengeflickt, einen neuen Reiz. Übertragen wir dieses Beispiel auf unser geistliches Leben. Angesichts unserer Sünden und Erbärmlichkeiten, angesichts unserer Fehltritte, auch wenn sie dank der Gnade Gottes nicht sehr schwerwiegend sind, wenden wir uns im Gebet an unseren Vater und sagen: Herr, sieh meine Armut, meine Schwäche. Nur Tongeschirr, Herr, nur Scherben. Aber klammere mich wieder zusammen, und dann werde ich in meiner Reue und mit deiner Vergebung stärker und liebenswerter als vor meinem Sturz sein. Beten wir so, wenn unser armer Ton zerbricht, und wir werden Trost finden. Unsere Zerbrechlichkeit soll uns nicht wundern, die Erfahrung, dass wir durch weniger als nichts schon ins Wanken geraten, soll uns nicht überraschen. Vertraut auf den Herrn, denn bei ihm ist immer Hilfe. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wen sollte ich fürchten? Niemanden. Vor nichts und vor niemandem werden wir uns fürchten, wenn wir mit unserem Vater im Himmel auf diese Weise Umgang suchen. Ein Blick in die Heilige Schrift zeigt uns, dass die unerlässliche Voraussetzung für die Bereitschaft, auf Gott zu hören, die Demut ist. Es wohnt die Weisheit bei den Demütigen, heißt es im Buch der Sprüche. Demut bedeutet, dass wir uns so sehen, wie wir sind, ungeschminkt, wahrhaftig. Indem wir unsere Armseligkeit begreifen, öffnen wir uns der Größe Gottes. Und das ist es, was unsere eigentliche Größe ausmacht. Wie gut hat unsere liebe Frau, die heilige Mutter Jesu, das erhabenste Geschöpf unter allen, die je waren und je sein werden, dies verstanden. Maria lobpreist die Macht des Herrn, der die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht. Sie besingt, dass in ihr dieser göttliche Ratschluss aufs Neue sichtbar geworden ist. Denn er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Das reine Herz Mariens wird durch die göttliche Herablassung gleichsam von Heiligkeit umgeformt. Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Mariens Demut ist Frucht der unergründlichen, unermesslichen Gnade, die durch die Menschwerdung der zweiten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit im Schoße der unbefleckt Empfangenen immerwährend jungfräuliche Mutter Gestalt annimmt. Dieses Geheimnis lässt den heiligen Paulus ein freudiges Loblied anstimmen, das wir heute Wort für Wort bedenken können. Habt die gleiche Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Er, der in Gottes Gestalt war, erachtete sein gottgleiches Sein nicht für ein Gut, das er mit Gewalt festhalten sollte, denn es war ihm ja wesenhaft. Vielmehr entäußerte er sich, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Er erschien im Äußeren als Mensch, erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz. Der Herr stellt uns oft in seiner Verkündigung das Beispiel der eigenen Demut vor Augen. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Dir und mir muss also aufgehen, dass das der einzige Weg ist. Denn nur die aufrichtige Einsicht in die eigene Nichtigkeit vermag die göttliche Gnade auf uns herabzuziehen. Für uns kam Jesus, um Hunger zu leiden und um zu sättigen. Er kam, um Durst zu fühlen und um zu trinken zu geben. Er kam, um sich mit unserer Sterblichkeit zu bekleiden und um mit Unsterblichkeit zu kleiden. Er kam arm, um reich zu machen. Den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade, lehrt uns der heilige Petrus. In jeder Epoche der Geschichte, in jeder Situation eines Menschen ist der Weg der Demut der allein mögliche Weg, um ein Leben aus Gott zu leben. Etwa weil Gott Freude an unserer Erniedrigung fände? Nein. Denn was gäbe sie ihm, dem Schöpfer der Welten, der alles im Dasein erhält und alles lenkt? Gott wünscht unsere Demut als die Befreiung von den Fesseln des eigenen Ich, einzig und allein deshalb, damit er uns ganz erfüllen kann. Er will, dass wir keine Hindernisse aufrichten, sondern in unseren armen Herzen, sagen wir es mit einem Bild, seiner Gnade mehr Raum lassen. Denn der Gott, der uns demütig möchte, ist derselbe Gott, der unseren armseligen Leib verwandeln wird, in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Der Herr bemächtigt sich unser. Er vergöttlicht uns mit einer guten Vergöttlichung. Was aber verhindert die Demut, die gute Vergöttlichung? Der Hochmut. Er ist die Hauptsünde, die zur schlechten Vergöttlichung verführt, denn er verleitet, mag es auch nur im Kleinen sein, dazu, der Einflüsterung, die dem Teufel bei unseren Stammeltern gelang, nachzugeben. Die Augen werden euch aufgehen, und ihr werdet wie Gott sein, indem er Gutes und Böses erkennt. In der Heiligen Schrift heißt es auch, dass des Menschen Hochmut beginnt, wenn er vom Herrn abfällt. Wenn dieses Laster erst einmal Wurzeln geschlagen hat, breitet es sich in alle Lebensbereiche aus und verwandelt sich schließlich in das, was der heilige Johannes Superbia Vitae, Hoffart des Lebens, nennt. Hochmut? Stolz? Worauf denn? Die heilige Schrift brandmarkt diese Handlung, indem sie sie als lächerlich und tragisch zugleich entlarvt. Worauf bist du stolz, der du Staub und Asche bist? Schon zu Lebzeiten spuckst du deine Eingeweide aus. Eine Krankheit kommt, der Arzt lacht und der König von heute ist morgen tot. Hat der Stolz sich einmal der Seele bemächtigt, so pflegen all die anderen Laster in seinem Gefolge einzuziehen. Geiz, Unmäßigkeit aller Art, Neid, Ungerechtigkeit. Der stolze, Hochmütige versucht sinnlos, Gott, der mit allen barmherzig ist, von seinem Thron zu verdrängen, um sich selbst, grausam bis ins Mark, auf ihm niederlassen zu können. Wir müssen den Herrn bitten, dass er uns nicht in diese Versuchung fallen lässt. Der Hochmut ist die schlimmste Sünde und die lächerlichste dazu. Wer sich von seinem raffinierten Blendwerk verhexen lässt, gerät mehr und mehr in eine Scheinwelt, wird innerlich leer und aufgeblasen wie der Frosch in der Fabel, der immer mehr Luft in sich hineinpumpt, bis er schließlich platzt. Auch in rein menschlicher Hinsicht ist der Hochmut abstoßend. Denn wer sich über alles und über jeden erhaben dünkt, schaut ständig auf sich selbst und missachtet die anderen, die ihrerseits seine Wichtigtuerei nur verspotten. Vielleicht stellen wir uns, wenn wir von Hochmut reden hören, darunter ein tyrannisches, herrisches Gehabe vor, den Siegestrunkenen, der wie ein römischer Kaiser unter Jubelrufen den Triumphbogen durchschreitet, besorgt, dass seine erhabene Stirn ja nicht an den weißen Marmor stoße. Aber seien wir realistisch. Nur wahnwitzige Narren eignet solche Art von Hochmut. Unser Kampf muss sich gegen andere, geläufigere und subtilere Arten richten, gegen die Neigung, die eigenen Vorzüge über jene der anderen zu stellen, gegen die Eitelkeit in Gedanken, Gesprächen, Gebaren, gegen eine fast krankhafte Empfindlichkeit, die auf harmlose Worte oder Handlungen beleidigt reagiert. All dies kann sehr wohl Versuchung sein, immer wieder. Mancher meint, er sei wie die Sonne der Mittelpunkt aller anderen, alles solle um diesen Mittelpunkt kreisen, und nicht selten kommt es in pathologischer Verstiegenheit sogar zum Simulieren von Schmerz, Trauer oder Krankheit, damit man umsorgt und verwöhnt wird. Die meisten Konflikte, die viele Menschen innerlich plagen, sind Erfindung der Fantasie. Der habe gesagt, jener habe gedacht, man habe gemeint. Die arme Seele, verfangen in ihrer Aufgeblasenheit, leidet unter Phantomen. Ständige Bitterkeit begleitet sie auf ihrem Irrweg. Ihre Unzufriedenheit soll sogar die anderen anstecken, denn sie weiß nicht, demütig zu sein. Sie hat nicht gelernt, sich zu vergessen und sich aus Liebe zu Gott großzügig dem Dienst an den anderen hinzugeben. Greifen wir wieder zum Evangelium und schauen wir auf unser Vorbild, auf Jesus Christus. Jakobus und Johannes haben durch ihre Mutter den Herrn um einen Platz zu seiner Rechten und seiner Linken gebeten. Die anderen Jünger ärgern sich über sie. Und der Herr, was antwortet er? Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Der Menschensohn ist auch nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele. Bei einer anderen Gelegenheit sind sie unterwegs nach Kapharnaum. Der Herr geht ihnen voran, wie so oft. Zu Hause angelangt, fragte er sie, wovon habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs, wieder einmal, darüber gestritten, wer unter ihnen der Größte sei. Da setzte er sich nieder, rief die 12 zu sich und sprach zu ihnen, wer der Erste sein will, der sei der Letzte und aller Knecht. Dann nahm er ein Kind, stellte es mitten unter sie, schloss es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ist sie nicht liebenswert, diese Handlungsweise Jesu? Er unterweist die Jünger, und damit sie die Lehre erfassen, stellt er sie vor ein lebendiges Beispiel. Er ruft eins von den Kindern, die sicherlich in jenem Hause selbst wohnten, und umarmt es, schweigend, mit einer eindrucksvollen Geste, die alles besagt. Ja, er liebt die, die wie die Kinder werden. Und dann erklärt er, wohin solche Einfachheit und geistige Demut führen, dass man ihn und den Vater im Himmel umarmen kann. Noch vor Beginn seines Leidensweges will Jesus seine königliche Würde anschaulich machen. Er zieht in Jerusalem ein, umjubelt, auf einem Esel sitzend, stand doch geschrieben, dass der Messias ein König in Demut sein werde. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, auf einer Eselin reitend und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Beim letzten Abendmahl schließlich, während die Jünger erneut darüber streiten, wer wohl aus ihrem Kreis der Größte sei, schickt sich der Herr an, Abschied zu nehmen. Jesus erhob sich vom Mahle, legte sein Obergewand ab, nahm ein Linnentuch und umgürtete sich damit. Dann goss er Wasser in ein Becken und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. und sie mit dem Linnentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Wieder einmal hat er durch das Beispiel, durch die Tat gepredigt. Jesus kniet sich vor seine Jünger hin, aus deren Unterhaltung Hochmut und Eitelkeit sprechen, und verrichtet freudig den Dienst eines Knechtes. Dann, wieder beim Mahl, sagt er ihnen: Versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr habt recht. Denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Mich bewegt die feinfühlige Art unseres Herrn. Er sagt ja nicht: Wenn ich schon dies tue, wie viel mehr solltet ihr es tun? Nein, er stellt sich auf die gleiche Ebene wie sie. Er zwingt sie nicht, sondern er tadelt liebevoll ihren Mangel an Großmut. Auch uns, wie den ersten 12, will der Herr dies zu verstehen geben: Exemplum dedi vobis, ich habe euch ein Beispiel gegeben, ein Beispiel der Demut. Ja, er führt es uns ständig vor Augen: Ich bin zum Knecht geworden, damit ihr versteht, von Herzen sanftmütig und demütig allen Menschen zu dienen. Je größer du bist, umso mehr demütige dich, und du wirst beim Herrn Gnade finden. Wenn wir demütig sind, wird Gott uns nie verlassen. Er wirft den Übermut der Stolzen nieder, den Demütigen aber schenkt er das Heil. Er befreit den Unschuldigen und er rettet ihn um der Reinheit seiner Hände willen. Die unendliche Barmherzigkeit des Herrn eilt dem zu Hilfe, der ihn in der Haltung tiefer Demut anruft. Gott wirkt dann als der, der er ist, der Allmächtige. Mag die Seele von Gefahren bedrängt und von den Feinden ihres Heils umzingelt sein, sie wird nicht zugrunde gehen. Dies ist nicht allein die überlieferte Erfahrung aus früheren Zeiten, auch heute geschieht es. Die Lesung der heutigen Tagesmesse zeigt uns Daniel von hungrigen Löwen umgeben. Ich bin kein Pessimist. Mir behagt die Rede von der guten alten Zeit nicht, denn jede Zeit hat ihr Gutes und Schlechtes. Aber ich musste daran denken, dass es auch in unserer Zeit viele umherschweifende Löwen gibt. Und dass wir in diesem Milieu leben müssen. Es sind Löwen, die suchen, wen sie verschlingen können. Tamquam leo rugiens circuit querens, quem devoret. Wie können wir den Raubtieren entkommen? Bei uns wird es wohl nicht so wie bei Daniel sein. Ich bin nicht wundersüchtig, aber ich finde die verschwenderische Größe Gottes wunderbar. Es wäre ein leichtes gewesen, den Hunger des Propheten zu stillen oder ihm eine Speise vorzusetzen. Aber so verfuhr Gott nicht. Er ließ vielmehr einen anderen Propheten, Habakuk, auf wunderbare Weise aus Judäa dorthin versetzt, Daniel die Speise bringen. Gott wollte ein großes Wunder wirken, weil Daniel nicht aus irgendeinem nichtigen Grund in die Löwengrube geraten war, sondern durch die Ungerechtigkeit teuflischer Spießgesellen, die in ihm den Gottesdiener und Götzenzerstörer treffen wollten. Auch wir haben Götzen zu zerstören. Aber nicht mit auffallenden Wundertaten, sondern durch einen gewöhnlichen christlich gelebten Alltag, mit einer Saat des Friedens und der Freude, die Götzen des Unverstandes, der Ungerechtigkeit, der Unwissenheit und der Scheinautonomie des Menschen, der voller Anmaßung Gott verachtet. Habt keine Angst. Fürchtet kein Unheil, auch wenn die Umstände, unter denen ihr arbeiten müsst, widerwärtig sind. Schlimmer vielleicht als bei Daniel in der Grube der hungrigen Raubtiere. Der Arm Gottes ist auch jetzt so mächtig wie einst und würde, wenn nötig, Wunder vollbringen. Bleibt treu. Habt eine liebende, bewusste, freudige Treue zur Lehre Christi und seid davon überzeugt, dass unsere Zeiten nicht schlimmer als die früheren sind und dass der Herr stets derselbe bleibt. Ich habe einen alten Priester gekannt, der lächelnd von sich sagte: Ich bin immer ruhig, ganz ruhig. So soll es auch mit uns sein. Inmitten der Welt von hungrigen Löwen umgeben und doch voll Frieden und ruhig, in Liebe, in Glaube, in Hoffnung und ohne je zu vergessen, dass der Herr vielfache Wunder wirken wird, wenn es Not tut. Dies möchte ich euch einschärfen. Wenn ihr aufrichtig seid, wenn ihr euch zeigt, wie ihr seid, wenn ihr euch vergöttlicht, aber in Demut, nicht in Hochmut, dann werden wir alle, ihr und ich, in jeder Umwelt bestehen. Wir werden nur von Siegen sprechen und uns selbst siegreich nennen können. Es sind die Siege der Liebe Gottes, die tief in die Seele Glück, Gelassenheit und Verständnis einsenken. Die Demut wird uns zu großen Aufgaben befähigen, wenn wir nur das Bewusstsein der eigenen Kleinheit nicht in uns unterdrücken und wenn wir die eigene Erbärmlichkeit immer stärker empfinden. So erkenne denn, dass du ein mit vielerlei Dienst tief verschuldeter Knecht bist. Tu dir nichts darauf zugute, dass du Kind Gottes heißest. Die Gnade soll anerkannt, doch die Natur nicht verkannt werden. Und brüste dich nicht, wenn du den Dienst, den du leisten musstest, gut vollführtest. Auch die Sonne ist willfährig, der Mond gehorcht, die Engel dienen. Das von Gott auserwählte Gefäß der Heiden bekennt. Ich bin nicht würdig, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. So wollen denn auch wir, unsererseits, nicht nach Lob haschen, denn unsere Verdienste sind immer gering. Von allem Bösen und Frevelhaften im Menschen befreie mich. Wieder weist uns dieser Text der Heiligen Messe auf die gute Vergöttlichung hin. Er führt uns vor Augen, dass Schlechtigkeit und böse Neigungen uns prägen. Aber dann lässt er uns bitten, ermitte Luce im Turm, sende dein Licht und deine Wahrheit, die mich geleitet und auf deinen heiligen Berg geführt haben. Ich will euch offen sagen, dass ich sehr bewegt war, als ich diese Worte aus dem Graduale der heutigen Heiligen Messe betete. Was sollen wir tun, um diese gute Vergöttlichung zu erlangen? Im Evangelium lesen wir, dass Jesus nicht mehr in Judäa herumziehen wollte, weil die Juden ihm nach dem Leben trachteten. Er, der durch einen einfachen Willensakt seine Widersacher hätte wegfegen können, reagiert mit menschlichen Mitteln. Er, der als Gott mit einem Wort die Verhältnisse hätte ändern können, will uns eine einprägsame Belehrung geben. Er geht nicht nach Judäa. Seine Verwandten sagten zu ihm, »Geh weg von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst.« Sie wollten, dass er Aufsehen errege. Seht ihr, wie dies eine Lektion über die gute und die schlechte Vergöttlichung ist? Gute Vergöttlichung, wer deinen Namen kennt, so heißt es im Offertorium, vertraut auf dich, denn du verlässt jene nicht, Herr, die dich suchen. Wir, geklammerte Tonscherben, die wir sind, jubeln, weil Gott den Klageruf der Armen nicht abweist und den Ruf der Demütigen erhört. Gebt nichts darauf, wenn ihr zu hören bekommt, dass Menschen, die die Tugend der Demut leben wollen, gehemmt oder immer traurig seien. Sich als zerbrochenen und wieder zusammengeklammerten Ton zu wissen, ist ja gerade die ständige Quelle der Freude, denn es bedeutet, sein Kleinsein vor Gott anzuerkennen, als Kind, als Sohn. Kann man sich eine tiefere Freude als die eines Menschen vorstellen, der sich arm und schwach, aber auch Kind Gottes weiß? Warum werden wir Menschen traurig? Weil unser irdisches Leben nicht den persönlichen Erwartungen entspricht, oder weil Hindernisse auftauchen, die die Befriedigung unserer Wünsche unmöglich machen oder erschweren. Wenn aber die Seele die übernatürliche Wirklichkeit der Gotteskindschaft in sich aufnimmt, dann fällt das alles fort. Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Immer wieder muss ich sagen, überlassen wir die Traurigkeit denen, die nichts von ihrer Gotteskindschaft wissen wollen. Schließen wir mit den zwei Bitten, die wir in der Liturgie von heute finden und die wir aus Herz und Mund Pfeilen gleich zum Himmel senden wollen. Gib, allmächtiger Gott, dass wir durch den ständigen Vollzug der göttlichen Geheimnisse würdig werden, den himmlischen Gaben näher zu kommen. Und gib uns, Herr, wir bitten dich, dass wir dir beharrlich nach deinem Willen dienen. Dienen. Meine Kinder, dienen, darum muss es uns zu tun sein, Diener aller sein, damit in unseren Tagen das gläubige Volk an Verdienst und Zahl wachse. Blickt auf Maria. Kein anderes Geschöpf hat sich mit solcher Demut wie sie den Plänen Gottes hingegeben. Da sie die Ancilla Domini, die Magd des Herrn, ist, rufen wir sie als Causa Nostre Letizie, als die Ursache unserer Freude an. Eva, in ihrer verblendeten Anmaßung, Gott gleich sein zu wollen, sündigt, verbirgt sich vor dem Herrn, schämt sich, ist traurig. Maria, die sich als Magd des Herrn bekennt, wird zur Mutter des göttlichen Wortes und ist voller Freude. Möge unsere liebe Frau uns mit dieser herrlichen Freude anstecken, damit wir ihr darin gleichen und so Christus ähnlicher werden.